Herzlich willkommen bei Das. Heute mit Hinnerk Baumgarten.
Ihnen zu Hause einen wunderschönen Montagabend. Ganz herzlich willkommen zu Das. Natürlich, wie immer, live aus Norddeutschland. Eine Österreicherin, die seit Jahren aus dem Leipziger Zoo heraus ganz Deutschland begeistert. Es sind fast 20 Jahre, die sie inzwischen als Tierärztin praktiziert. Da kann man schon mal drüber nachdenken, ob sie es dadurch irgendwie auch wirklich ein bisschen selber, also tatsächlich in real geworden ist. Schauspielerin Elisabeth Lanz heute Abend bei uns auf dem roten Sofa. Ich grüße
Hallo,
dich, liebe
danke.
Elisabeth.
Ich freue mich, hier zu sein.
Elisabeth, wir haben da eben ein schönes Foto von dir gesehen. Wir können das noch mal im Hintergrund noch mal einblenden. Da hast du eine gelbe Python, ist das, glaube ich, ne?
Ja.
Eine Kollegin hat vorhin gesagt, das würde mich Überwindung kosten, so eine Schlange um den Hals zu wickeln. Wie sehr hast du dich an sowas gewöhnt schon?
Ja, darin bin ich natürlich in der Zwischenzeit ganz gut trainiert. Aber mit dieser Schlange war das schon eine spezielle Herausforderung, weil ich sie untersuchen sollte. Und während wir gedreht haben, es war eigentlich so gedacht, wie man normalerweise arbeitet, dass man auch schneidet. Mhm. Und die Schlange hat aber, während wir gedreht haben...
Und zwar nicht die Schlange, sondern eben im Film.
Und die Schlange hat sich währenddessen immer enger um mich gedreht. Also sie hat da tatsächlich sich um mich gewickelt. Ich habe aber die Szene weitergespielt und weitergespielt, aber alle sind schon irgendwie so dagestanden, was passiert jetzt? Spielt sie die Szene zu Ende? Spielt sie nicht zu Ende? Wir haben es dann so gelassen, es ist als ganze Szene geblieben, aber ich habe die Untersuchung gemacht, während die so immer enger rund um meinen Körper wurde. Das war schon ein bisschen aufregend, gerade mit der Schlange.
Ich wüsste jetzt auch ehrlicherweise gar nicht, wie man eine Schlange als Tierärztin untersucht. Muss man so abtasten über die gesamte Länge? Oder?
Ja, man schaut so ins Kiefer oder so zum Beispiel. Ich weiß nicht mehr genau, was ich damals da gemacht habe.
Ah, das ist ja bei einer Schlange ist das ja gang und gäbe, mal in den Kiefer zu schauen. Was ja. Sag, ich höre, deine Stimme ist ein wenig belegt.
Ja, ich habe versucht, jetzt ein bisschen drüber hinwegzuspielen, aber ich glaube, es gelingt mir nicht ganz.
Es ist was in der Luft und alle, die irgendwas mit Birkenpollen brauchen, glaube ich, noch ein bisschen Haselnusspollen zu tun haben.
Die Frühblüher, sage ich einfach allgemein, die können einem ein bisschen zusetzen, das stimmt.
Es gibt viel über Tiere zu sprechen, es gibt viel über dich zu besprechen heute. Wir haben einiges vor. Elisabeth Lanz, ein paar Stationen deiner Karriere jetzt von Christine Donau.
Danke.
Ich bin glücklich. Eigentlich bin ich völlig grundlos glücklich.
Von wegen, Elisabeth Lanz hat allen Grund. Großartige Schauspielerin mit großartiger Persönlichkeit.
Ich will das Abenteuer. Bitte.
Werden wir uns wohl was einfallen lassen müssen.
Den Part kann ich gerne übernehmen.
Seit mehr als 30 Jahren beglückt sie auch das Publikum.
Du musst mir helfen, ihm diese Frau auszureden. Versprichst mir das?
Die Österreicherin lernt Anfang der 90er ihr Handwerk in Wien. Die Entdeckung für Film und Fernsehen lässt nicht lange auf sich warten. Zwischendurch zieht es sie immer wieder auf die Theaterbühne.
Diese Gelassenheit, das ist einfach unerträglich!
Und sie veredelte eine Staffel der Roten Rosen mit viel Leidenschaft.
Was soll ich denn jetzt machen?
Ist doch klar. Neue Folgen ihrer Erfolgsserie Tierärztin Dr. Mertens drehen. Mit vielen schönen Tieren und einem smarten neuen Kollegen. Also nicht der hier, sondern der.
Bitte sorgen Sie dafür, dass mein zweiter Arbeitstag nicht weniger aufregend wird als der erste, ja?
Keine Sorge, wir reiten jeden Tag den Tiger.
Oh, das gefällt mir.
Uns auch. Tigerreiten jetzt mit der zauberhaften Elisabeth Lanz.
Jetzt ist die Frage, was ist einfacher, Tiger zu reiten oder Elefanten die Nägel zu feilen, wie wir gerade gesehen haben?
Das Nägelfeilen war hervorragend und es ärgert mich bis heute. Ich wollte noch dazu sagen, lackieren tun wir später. Ich habe es dann nicht mehr untergebracht. Hätte ich auch gern gemacht.
Sag mal, 20 Jahre sind es ja fast schon.
Ja.
Du als Tierärztin Dr. Mertens. Wie sehr bist du Dr. Mertens geworden? Oder sagen wir es andersrum, wie sehr ist Dr. Mertens Elisabeth Lanz geworden?
Also, ich würde mal sagen, ich studiere ganz gerne, ich als Elisabeth studiere sehr gerne den Zeitgeist und möchte immer auch meine neuesten Erkenntnisse, sei es menschlich, sei es zeitgeistmäßig, in die Figur mit reinfließen. Und da diskutiere ich schon ganz gerne mit den Drehbuchautoren über diese Richtungen, die Figuren so einschlagen können.
Ja, der Umgang mit Tieren. Wie hat dich das auch verändert? Das seit 20 Jahren musst du auch mit Filmtieren umgehen. Aber natürlich auch nicht nur mit Filmtieren, weil da laufen ja auch so Tiere rum. Die gehören ja einfach insgesamt dazu. Wie hat sich das entwickelt bei dir?
Also bei uns in der Familie sind natürlich auch, der Familienzoo ist auch gewachsen, hat mit einer Katze angefangen. Meine Tochter hat dann noch zwei zusätzliche Katzen geholt. Ein Hund haben wir seit einem Jahr, der uns irgendwie die Haare zu Berge stehen lässt, weil der irgendwie Leinenführigkeit und lauter solche Sachen wohnt, von denen ich dachte, die ganz einfach sind. Nein, so einfach sind sie nicht. Und ja, so zwei Pflegepferde, also ich sag mal, da gibt es schon eine Menge zu tun.
Ja, natürlich. Und im Zoo, wenn du im Zoo bist, wenn ihr da dreht, das sind inzwischen ja wahrscheinlich auch alte Bekannte von dir geworden.
Die Tiere?
Ja.
Ich würde mir sagen, eher die Pfleger. Ich weiß nicht, ob die Tiere
ja, okay, ja, klar, na, ja, klar, na, klar. Ja. Na, klar. Aber von den Pflegern lernt man ja auch was, wie der Umgang ist mit den Tieren, wie die Tiere so ticken.
Ja, also ich habe auch so diverse Schicksale von manchen Pflegern aus dem Zoo mitgekriegt. Da fieber ich mit oder trauere manchmal mit oder bete manchmal mit, wenn es jemandem irgendwie nicht so gut ging. Also nach 20 Jahren, da bilden sich schon Freundschaften. Ja.
Morgen Abend, 20.15 Uhr, Start der 9. Staffel. Sag uns doch mal so, unter welchen Vorzeichen steht diese 9. Staffel?
Unter welchen Vorzeichen? Mich hat darin ein Stück weit das Thema Gewissen interessiert, im Sinne von, wenn man sich um eine kranke Person kümmert oder eine Person, sage ich mal, die leidet, wie viel Glück kann ich mir selber zugestehen und dabei sozusagen die Person, um die ich mich eigentlich kümmern will, nicht verraten. Ich glaube, dass Familienmitglieder das oft haben mit, weiß ich nicht, die kranke Oma bleibt jetzt irgendwie die Enkelin zu Hause und kümmert sich um die Oma, liest ihr was vor oder geht sie doch in die Disco oder so. Solche Themen, so ein Stück weit, dieser Gewissensteil, der hat mich jetzt, was den intrinsischen Aspekt betrifft, besonders interessiert.
Da geht es ja auch um die Krebserkrankung deines Mannes, also im Film natürlich. Ne? Mhm. Und ja, ich habe das Gefühl, das können Sie natürlich selbstverständlich auch gleich noch mal selber entscheiden, das wird ein bisschen auf die Probe gestellt, möglicherweise, weil du eigentlich eine gute Phase hast. Wir schauen mal ganz kurz rein. Tierärztin Dr. Mertens, morgen Abend 20.15 Uhr. Geht's los.
Eine Drohne über dem Zoo, was soll das denn?
Wenn ich den erwische, da kann was erleben. Selbst wenn wir von hier an die Tiere rankommen, wie wollen Sie sie denn beruhigen?
Sibylle, hör mal. Hör mal, was ich da hab. Hey, na komm her. Sibylle. Sibylle. Ja. Na, was ist denn das? Woran erinnert dich das denn, hä? An deine Kindertage? Ganz ruhig, ja genau, schau. Schau, da ist was Leckeres für dich. Ja, komm her. Ja, komm her. Na komm. Ja, das ist doch lecker, genau. Ja.
Und du so? Kommst du klauen mich?
Mit etwas Ablenkung geht's irgendwie. Ich bin auf dem Weg zur Uni.
Klar, dein erster Tag als Dozentin. Bist du aufgeregt?
Ziemlich.
Und dann noch einen schönen Tag. Frau Dr. Mertens, richtig?
Ja, richtig.
Matteo Berger, freut mich.
Freut mich auch.
Finde ich interessant, diese Richtung, diese Entwicklung hin zur Universität, du als Dozentin. Und dann gibt es ja auch den Matteo. Ich habe da, meine ich, gesehen zu haben, dass es da leicht glänzende Augen gab. Hat das was damit zu tun, auf welche Probe du auch gefühlsmäßig gestellt
werden willst? Ich werde nichts verraten. Das kommt alles. Man muss genau zuschauen.
Man muss genau zuschauen. Morgen Abend ab 20.15 Uhr, aber auch jetzt schon in der ARD-Mediathek kann man schon die Folgen abrufen. Matteo Berger ist neu als Dozent, aber er kommt auch mit in den Zoo hinein und wird gespielt von Tobias Licht. Und Tobias Licht hat noch was dagelassen.
So, hallo zusammen. Hallo ins Studio, hallo Elisabeth. Ich grüße euch aus diesem sehr vorfrühlingshaften Hafen, sonnig, aber kühl. Ich soll eine kleine Geschichte erzählen und eine lustige Anekdote. Und eigentlich fiel mir da sofort unser allererstes Kennenlernen ein, Elisabeth, nämlich das Casting. Ja, also ich kam von Theaterproben ziemlich platt aus Darmstadt ganz früh morgens und ich komme in den Castingraum rein und Elisabeth saß auf einem Barhocker mit einem Gips. Und auf diesem Barhocker blieb sie dann auch die ganze Zeit sitzen, gezwungenermaßen. Und Normalerweise ist ein Casting, stellt man sich ja so vor, dass die Menschen so wild umeinander turnen und ausagieren. Und das war halt nicht der Fall. Elisabeth saß da, ich war irgendwie in meinem Nebel. Und aber trotzdem haben wir uns scheinbar gefunden und es sollte so sein. Und wir haben gedreht und haben, glaube ich, eine ganz tolle Zeit miteinander gehabt. Elisabeth, du bist eine ganz tolle Kollegin und ich freue mich, wenn wir uns ganz bald im Set wiedersehen. Tschüss.
Dankeschön.
Die Chemie scheint zu stimmen und muss ja auch stimmen, wenn man da eng zusammenarbeitet.
Ja, es war auch großartig, mit ihm zu arbeiten. Aber das stimmt, er hat mich verraten. Ich habe das nie jemandem gesagt. Ich hatte einen gebrochenen Fuß und bin mit Krücken unterwegs gewesen. Das habe ich nie jemandem gesagt. Weil das war kurz vor dem Dreh. Ich hatte ein bisschen Schiss, weil ich nicht wusste, wie die Belastung während des Drehens, weil man doch den ganzen Tag eigentlich steht, wie ich das aushalte. Also ich hatte ein bisschen Sorge.
Sag mal, 2022 muss das gewesen sein? 7. Staffel zu Ende, da hieß es eigentlich, es ist Schluss mit Tierärztin Dr. Mertens, wir wollen das nicht weitermachen. Worauf hattest du dich schon gefreut, weil du bist ja sehr gebunden an die Serie gewesen?
Ja, generell einfach mich wieder neu zu erfinden. Aber also, es gab auch Überlegungen, mehr in Österreich wieder zu arbeiten. Und also ich hatte da, das war angenehm, auch das Gewicht. Es, ich sag mal, so eine Serienfigur hat auch ein Gewicht als Verantwortung, so, die man trägt. Und da war ich zwischenzeitlich schon auch, wie soll ich sagen, ein bisschen unbeschwerter und erleichtert, dass das Gewicht mal für eine gewisse Zeit weg war. Muss ich wirklich zugeben. Und dann, als es wieder kam, war das aber mit so, wie soll ich sagen, mit so offenen Armen, sowohl von den Zuschauern, ja, als auch von den Sendern, als auch von der Produktionsfirma, wir machen weiter. Und das hat mich dann irgendwie auch dazu bewogen, mich selber auch mit der Figur auf eine völlig andere Ebene zu stellen. Und dann kam ja Corona und so, und dann waren wir eine der ersten Produktionsfirmen, die fortgesetzt haben, also die in dieser Zeit gedreht haben. Und wir sind als Team noch mal ganz anders zusammengewachsen, einfach auch durch diese spezielle Zeit. Und seither, weiß ich nicht, sind wir ein Stück weit noch mehr Familie geworden.
Ich muss ehrlich sagen, ich wundere mich fast ein bisschen, dass überhaupt diese Überlegung angestellt wurde, das einzustellen. Weil die Quoten geben euch natürlich recht, ihr seid mega erfolgreich. Und dann sitzen hier sehr häufig viele Schauspielerinnen, die beklagen, dass es eben kaum echte Rollen für Frauen auch mal jenseits der 20 geben würde. Also so Rollen, ich meine, und eine Tierärztin, die geht ja mit 50 nicht in Rente. Das heißt, das ist doch echtes Leben, was da weiter erzählt wird.
Ja, also man hat halt gemeint, es brauchte der Sendeplatz jetzt was Neues oder keine Ahnung, was die Überlegungen waren. Also ein Stück weit, ehrlich gesagt, habe ich damals schon gedacht, wenn die Quoten gut sind,
Was soll das?
Ja, also ich habe... Ich weiß es nicht, was da so in den Köpfen mancher Leute so vor sich geht.
Wir schauen uns mal die vorhin schon erwähnten Elefanten näher an. Weil bei Elefanten sagt man ja, die hätten ein Langzeitgedächtnis. Ist dem eigentlich auch so? Es gibt da neue Forschung. Petra Werns.
Bibi, hörst du zu? Komm hier am Platz. Nein, rum. Bibi, rum.
Sie hat keinen Bock.
Nee. Ich meine, wir können natürlich auch gerne mal tauschen, ob sie bei mir Bock hat, mitzumachen. Ne?
Tägliches Training ist ein Muss für die Elefantendame.
Den Fußlift. Bibi, den Lift. Bibi, Fuß ab. Sit. Bibi wollte bei dem Kollegen jetzt nicht so unbedingt viel mitmachen. Das ist ja wie bei uns Menschen tatsächlich auch. Ne? Wir mögen eben auch nicht alle Menschen. Und bei den Elefanten ist das vergleichbar. Die mögen einfach auch nicht jeden.
Elefanten sind sozial und intelligent. Wissenschaftlich belegt ist bislang, dass sich die Rüsseltiere an ihre Artgenossen erinnern können und in der Wildnis Wasserstellen selbst nach Jahren wiederfinden. Am Zoologischen Institut der Uni Kiel wird nicht nur an lebenden Tieren geforscht. Vor kurzem hat sich ein Team hier die Frage gestellt, ob Elefanten sich tatsächlich auch an Menschen erinnern können.
Es gab da anekdotische Berichte, dass sich Elefanten an ihre ehemaligen Tierpfleger, die sie nicht so gern mochten, erinnert haben und dann Steine geworfen haben, als sie sie wieder getroffen haben. Aber das waren nur Anekdoten. Wir wollten das jetzt empirisch untersuchen und haben hierfür dann Studienteilnehmer gesucht.
Bibi und ihre Tochter Panja waren perfekt. Vor mehr als 10 Jahren kamen die beiden aus dem Berliner Zoo und somit in die Obhut neuer Tierpfleger. Die Forscher wollten herausfinden, ob die beiden ihre Ex-Pfleger im Gedächtnis behalten haben. Diese schickten Proben von sich nach Hodenhagen. Ein Foto ihrer Stimme und ein getragenes T-Shirt. Die wurden in eine der Boxen vor dem Gehege deponiert. In der anderen Box lagen Proben von einer für die Elefanten unbekannten Person.
Da kommt jetzt der Elefant. Da sind die beiden Porträtfotos und man sieht schon wenig Interesse. Elefanten sehen nicht so gut, deswegen war es nicht überraschend, dass die Elefanten auf diesen visuellen Reiz nicht so stark reagiert haben.
Hallo, guten Morgen, wie geht es dir? Hallo, guten Morgen, wie geht es dir? Hallo, guten Morgen, wie geht es dir?
Das ist die Hörprobe, da ist so Semi-Interesse. Und natürlich das Highlight ist dann das mit dem T-Shirt. Der Elefant kommt auf uns zu. Wir haben hier die beiden Geruchsproben. Der Elefant geht zielstrebig auf die der bekannten Person zu und ist sehr intensiv da am Arbeiten. Wir haben mit unserer Studie jetzt gezeigt, dass sie auch andere Arten erkennen können. Also eine interspezifische Erkennung oder Gedächtnisleistung bei dem Elefanten.
Ihr wichtigstes Organ ist die Nase, Werkzeug und Kommunikationsmittel zugleich. Mit so einer Berührung drücken sie Begrüßung, Zuneigung und Unterstützung aus.
Wir haben ja nur Bibi und Panja, das ist natürlich eine Limitierung der Studie. Nichtsdestotrotz sind die Ergebnisse statistisch signifikant. Und es zeigt, dass es definitiv vorteilhaft ist, wenn man Tiere hält, da eine langfristige Beziehung auch zwischen Tierpfleger und dem Tier sicherzustellen. Da die Tiere sich ja an die Person erinnern.
Bibi hier am Platz. Maul auf.
Einen Elefanten sollte man also nicht nerven. Er könnte lange nachtragend sein.
Nein? Okay, dann wollen wir das heute nicht. Okay, finish.
Es bestätigt sich also das, was wir alle schon lange ahnten. Und natürlich mit diesem neuen Wissen kannst du denn im Leipziger Zoo auch glänzen.
Ja, da können wir gleich wieder Geschichten rausziehen aus den Dingen.
Selbstverständlich. Hm. Sag mal, warum hast du dich mit deiner Familie ganz bewusst dafür entschieden, auf dem Land zu leben? So außerhalb von Regensburg lebt ihr auf dem Land.
Warum? Weil, ich sage jetzt mal beruflich, es ist hier kein unstressiger Beruf, den ich da habe, mit sehr vielen Reisen verbunden. Und irgendwann war es für mich entscheidend, hauptsächlich nicht so weit weg vom Flughafen zu sein, damals noch, vor einigen Jahren. Jetzt ist es ein bisschen schwieriger. In Großstädten ist es einfacher, von Stadtzentrum zu Stadtzentrum, wenn man den Zug benutzt, ne, ist einfacher. Aber auf dem Land, warum? Ja, weil es still ist, weil es schön ist, weil man Ruhe findet. Also als Ausgleich zu den stressigen Zeiten dazwischen.
Es ist manchmal auch so ein bisschen so diese Bodenständigkeit. Man macht auch etwas, man packt manchmal etwas an im Haus. Du bist ja auch sehr handwerklich affin, um es mal so zu sagen.
Ja, das auch. Und ich muss auch gestehen, ich mag auch diese erdigen Menschen.
Ja.
Die sind so ehrlich, bodenständig, mit der Natur in Verbindung. Ich mag das sehr gerne. Ja.
Du restaurierst auch Möbel oder hast viel Möbel bei euch zu Hause?
Ja, viel ist, glaube ich, etwas übertrieben. Aber ich hab mich speziell in der Zeit der Pandemie sehr an diese Dinge herangewagt, selber zu basteln. Ja. Das ist
eine coole Geschichte. Muss man da auf was Besonderes achten? Ich wüsste jetzt gar nicht so genau. Die knirschen und knacken natürlich, also Holzleim. Aber muss man das komplett noch mal aus... Du weißt es besser. Was muss man da machen?
Nein, also ich kann mich jetzt nicht als Fachmann outen. Ich muss einfach nur mich trauen, an die Materie ranzugehen und schauen, was mir das Objekt sagt, was es braucht. Und dann kommt da halt ein Leim drauf oder ein Nagel oder was weiß ich. Also es ist eine Spielerei. Es ist einfach der Umgang mit Materie.
Eine kleine Spielerei haben wir jetzt auch mit dir vor.
Okay.
Wir wollen mal ein wenig abseits von unserem roten Sofa gehen. Und dort haben wir vorbereitet...
Brauche ich dafür eine Brille?
Nein, nicht unbedingt. Ich habe das Gleiche. Ich müsste sonst auch eine Brille nehmen, aber die würde... Nimm ruhig. Wir wollen bügeln. So.
Ich sehe es.
Und zwar tatsächlich, du bügelst gerne.
Ich bügel gerne aus meditativen Gründen.
Okay.
Aber wir können gerne. Ich sehe hier drei Hemden.
Aber jetzt,
bügeln
jetzt
um die Wette, oder wie?
Jetzt, ja, klar. Aber sag mal, dieses Meditative. Das heißt, du bügelst und kannst denn die Gedanken so laufen lassen? Wie muss ich mir das vorstellen?
Ich sag dir, Als Schauspieler ist es so, dass für mich eine Szene nie gut genug sein kann. Aber bei einem Hemd ist es so, wenn ich das bügle, ist es irgendwann schön. Und dann kann ich das sehen und es ist ein unglaublich befriedigendes Gefühl. Das habe ich in meinem Beruf nie.
Also wenn man was so macht halt.
Na, wenn man was sieht, es ist fertig und es ist schön und es ist glatt und es ist genauso, wie es sein soll.
Dann werden wir jetzt mal um die Wette bügeln. Ich nehme was rosafarbenes, damit man das auseinanderhalten kann.
Alles klar.
Lösen. So.
Ich bin mal gespannt, ich sag dir was dazu dann. Aber ich
du,
bin
sagst,
mal
gespannt, du sagst
wie
mir denn dazu.
Anfängst zu bügeln.
Okay. Wollen wir um die, ich warte noch so lange drauf, bis du...
Ja, bitte. Auf die Plätze, fertig, los.
Auf die Plätze, fertig, los. Da, da, da. So, guck mal. Ich bügle übrigens tatsächlich auch gelegentlich gerne, wenn es nicht zu viele Hemden sind. So. Hast du eine besondere Technik beim Bügeln?
Ja. Aber das verrate ich erst. Ah, siehst du, du machst es falsch. Haha, jetzt kann ich es dir sagen.
Wie, ich mach's falsch? Was kann man denn beim Bügeln falsch machen?
Also, es gibt in meinem Team, in der Tierärztin, gibt es die liebe Christine, die mich vom ersten Tag an bei den Dreharbeiten begleitet hat. Und ich, wo kann ich, in welche Kamera kann ich Danke sagen?
Du bist schon fertig, oder was? Ach nee.
Ja, das sage ich so.
Das kannst du machen, da, wo es rot leuchtet. Hier drüben, in der 3 jetzt gerade.
Christine, danke. Hast mich 20 Jahre begleitet. Danke, danke, danke. Und von dir habe ich gelernt, wie man richtig bügelt. Und jedes Mal, wenn ich ein Hemd in die Hand nehme, heißt es von außen nach innen. Also sprich, alles, was außen ist, du hast richtig angefangen mit dem Kragen.
Ja.
Dann kommen außen, sind die Ärmel und erst dann kommt sozusagen...
Die Ärmel, muss ich zugeben, die lasse ich mir immer für den Schluss. Weil
das
ich
ist genau falsch, weil meine Christine hat gesagt, es heißt von außen nach innen.
Ich kann dann immer noch so ein bisschen fuschen bei den Ärmeln, weißt du? Da ist so, so was, man wundert sich ja, ne? Ich finde, das macht ein bisschen Spaß, auch weil das so schön glatt wird. Hat auch was Ordentliches.
Ich finde das auch, sag ich doch, ne? Da ist dann irgendwann mal was glatt und schön übrigens, und sauber.
Ich habe das vorhin ja schon mal erzählt in der Probe. Und zwar, man kann ja auch mit dem Heißdampf, wenn man ein Hemd mal getragen hat und das eigentlich sonst noch sauber ist, da kann man das unter den Armen ja ein bisschen mit dem Heißdampf wieder frisch machen. Ne? Dann riecht das ja also wieder wie frisch gebügelt quasi.
Das ich sag's nochmal so. Männertrickserei.
Also, sag mal.
Würde ich jetzt mal behaupten.
Ich bin übrigens gleich fertig. Ich wollte es nur mal kurz andeuten.
Ja, ich habe ja gesagt, ich mache es meditativ. Also ich bin da nicht so im Wettbewerb.
So, dann könnte ich mir hier Zeit lassen. Warte mal.
Ja, ja, ich wollte ja was dazwischen auch erzählen.
So, erzähl, kannst du ruhig noch was erzählen, noch was dazu?
Nee, ich habe ja schon, das Wichtigste habe ich erzählt. Von außen nach innen, das ist der Spruch.
So, apropos Meditation. So, hier. Also ich finde, ehrlich gesagt, wir haben ja bei uns in der Kostümabteilung haben wir viele Hemden und ein wahnsinnig schönes Bügelbrett.
Ach, siehst du, ich habe bis jetzt das Bügeleisen noch gar nicht richtig benutzt. Ich habe den Dampf gar nicht benutzt. Du hast vorher geübt, gib's zu.
Nee, gar nicht. So. Aber dein sieht schöner aus. Das muss ich sagen.
Oder? Ich bin nicht sicher. Nein.
So.
Oh, ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt.
Guck mal. Oh, ich bin so ein Streber.
Nein, du hast es einfach schön gemacht.
Oder? Jetzt sag mal was.
Ja, ich bin begeistert. Siehst du?
Kann ich das jetzt auch mitnehmen, das Hemd? Habe ich endlich mal wieder ein gebügeltes Hemd zu Hause. So, guck mal. Wir bleiben jetzt mal ganz kurz. Bügel mal in Ruhe weiter, bitte.
Ja?
Wir bleiben beim Thema Hausarbeit. Allerdings bekommt das Ganze jetzt noch einen künstlerischen Charakter. Denn es sind, das Hemd gucken wir uns gleich noch an, es sind 2 Saugroboter im Spiel. Das Ganze klingt nicht so ganz logisch. Andreas Moll hat die Auflösung.
Eine Aufgabe, die trotz großer Mühe niemals abgeschlossen wird. Konzeptkünstler Uwe Nitsche verdammt seine beiden Saugroboter zur Sisyphos-Arbeit.
Ja, das ist ein Röhrchen, da ist die Kohle drin.
Der muss nämlich sein Gewicht rein, sonst zeichnet er nicht.
Die Kunst des Alltags und das Alltagsgrau, dargestellt von 2 Saugrobotern.
So, die beiden sind miteinander gekoppelt und sollten jetzt arbeiten.
Oder besser Sisyphus-Arbeit verrichten. Beide Saugroboter drehen ihre Runden. Während der eine mit dem Kohlestift unterwegs ist, arbeitet der andere ihm ewig rotierend hinterher.
Dass sie nicht komplett wegwischen, das finde ich gut, damit wir das sehen, was, was auch vorher war. Und hinterher ist es nur noch eine verwaschene Angelegenheit.
Die Idee kam Künstler Uwe Nitsche da, wo auch der sagenumwobene Sisyphus herkommt, während eines Urlaubs in seinem Lieblingsland.
Da habe ich in Griechenland in einem Spielwarenladen die Autos gesehen, die ich aus meiner Kindheit kenne, die gegen eine Wand fahren. Und dann weichen sie dem Widerstand, Gegenstand aus. Dann gehen einen anderen Weg und versuchen dann immer irgendwo hinzufahren. Klappt aber nicht.
Hier ringen Protagonist und Antagonist.
Der eine ist ein Künstler, der andere versucht, gegen die Kunst anzugehen.
Selten passte griechische Mythologie perfekter zur Hausarbeit.
Ja, Sisyphus fand ich immer schon sehr spannend. Der Sisyphus ist schon so oft interpretiert worden. Und meine Interpretation des Sisyphus, das ist der, dass man das auch eigentlich tagtäglich hier erlebt. Putzen und Staubsaugen weitermachen.
Uwe Nitsches Arbeit ist Teil der Jahresausstellung des Bundesverbandes Bildender KünstlerInnen Hamburg. Sie hat den Titel Vor meiner Tür. Ausgewählt haben unter anderem die Jurorinnen Birgit Bornemann und Christine Brey.
Der Saugroboter stammt aus dem Alltag und Uwe Nitsche beschäftigt sich mit Alltagsgegenständen. Und ja, ich fand einfach überzeugend, wie er diese Alltagsgegenstände für die Kunst nutzt und umfunktioniert.
Also ich persönlich denke gar nicht so sehr an diese persönliche Reinemache bei mir zu Hause, sondern für mich ist das eigentlich eher so ein Symbol, dieser Staubsauger, für andere Dinge. Also für mich steht er eigentlich einfach nur für etwas, das etwas tut und dass jemand anderes versucht, das, was getan wurde, wieder zunichten zu machen.
Letzte Frage. Kann man Hausarbeit und Kunst verweben?
Ja, könnte man, aber sollte man lassen. Ja, Kunst ist was anderes als ist nicht nutzbar. Kunst entsteht im Kopf und bleibt auch letztendlich im Kopf.
Und dreht klaglos Runde um Runde.
Der Saugroboter als Kunstobjekt. Wir haben das Hemd als Kunstobjekt gehabt vom Bügeln. Eine unabhängige Expertenkommission hier im Studio hat bestimmt, das weiße Hemd sei etwas besser gebügelt als das rosafarbene. Aber unterm Sakko sind beide gut zu tragen. So, Elisabeth, du hast natürlich gewonnen.
Ich habe gewonnen.
Du hast natürlich gewonnen. Interessanterweise, deine Karriere als Schauspielerin, als Kind hast du gar nicht so unbedingt davon geschwärmt. Du bist nach dem Abitur, hast du erstmal die Sprachen verfeinert, warst unterwegs in Paris, in London. Und dann bist du zum Studium nach Wien gegangen.
Ja.
Wie hat dich denn da plötzlich das Theater, wie hat dich das eingefangen?
Ich habe sehr viele verschiedene Studienrichtungen begonnen, nicht zu Ende geführt. Also angefangen habe ich mit Philosophie und Sprachwissenschaft, weil mich hat das immer interessiert. Die Entwicklung des Wortes, wo kommt das Wort her? Gibt es in bestimmten Kulturen, gibt es für manche Farben zum Beispiel gar keine Worte, in anderen schon? Was ist zuerst da, die Wahrnehmung oder das Wort? Und das sind also diese Verbindung Sprachwissenschaft und Philosophie, das war so das Erste, was mich fasziniert hat. Und dann ging es eben weiter mit Sprachen und irgendwann dachte ich, ich müsste vernünftig werden. Also mache ich jetzt Jura, weil damit habe ich sicher einen Job, weil man hat mich oft gefragt, was willst du denn mit Sprachwissenschaft und so weiter, das ist doch lächerlich. Naja, also und gleichzeitig war es halt so, dass ich immer, also in dieser Studienzeit, immer das Gefühl hatte, ich bin am falschen Ort, weil ich müsste im Studium sitzen, also auf der Uni oder zu Hause und lernen. Und plötzlich hatte ich die Erkenntnis, wenn ich Schauspiel mache, dann lerne ich ja immer. Dann lerne ich jetzt, wenn wir plaudern, lerne ich.
Ja.
Ich lerne, wer du bist. Ich lerne so, wie diese ganzen Dinge funktionieren. Ich lerne im Kino. Ich lerne, wenn ich Bücher lese. Ich lerne immer. Ich habe mir gedacht, Schauspiel ist toll. Da lernt man immer. Und ich habe gern das Gefühl, immer zu lernen. Und dann bin ich in die Richtung gegangen.
Ja, und gleich sehr erfolgreich. Also, du hast sofort, dein erster Film wurde ausgezeichnet, ganz toll. Und viele kennen dich natürlich als Tierärztin Dr. Mertens. Aber wie wirklich sehr stark, ausdrucksstark und ganz besonders du auch zum Beispiel ein Missbrauchsopfer spielen kannst in einem ganz besonderen Film, 2010, die Mutprobe. Schauen wir uns mal einen kurzen Ausschnitt an.
Sabine, das ist schön, dass du da bist. Ich muss entschuldigen, es geht mir nicht gut, aber meine Tabletten, da waren aber noch welche. Kann ich dir etwas anbieten?
Sie haben mir meine Kindheit gestohlen.
Aber Kind, ich hab dich doch wirklich mögen. Du hast immer so Courage gemacht und dann deine Locken.
Hören Sie auf.
Die Fotos? Sabine, die Fotos hören mir. Erinner dich, du hast sie mir verkauft. 10 Schilling, 20 Schilling, jedes Foto.
Es reicht.
Und
halten Sie den Mund.
Jemand hat meine Tabletten. Ja.
Ah, da läuft es einem fast schon kalt ein bisschen den Rücken runter. Dass du in so einer ganz anderen Facette, faszinierend zu sehen, wie gerne schlüpfst du auch in solche Rollen rein mit so ganz anderen, gebrocheneren Charakteren.
Da kommt auch in der nächsten Zeit irgendwas, wo ich habe, bevor die Tierärztin losging, habe ich die Toten am Bodensee gespielt. Mhm. Da spielte ich eine Frau, die so in so einem, wie soll ich sagen, in so einem religiösen Wahn lebt und na, mehr sage ich dazu nicht. Das wird auch noch, das ist, glaube ich, noch ein bisschen heftiger als das.
Toll, toll. Es ist so eine Varianz, wo du eben gerade gesagt hast, dieses Lernen können, das ist natürlich auch ein Thema dabei, dass man eben in verschiedene Rollen, in verschiedene Erlebnisse einer Rolle hineinschlüpfen kann.
Es ist nicht nur das, es ist eigentlich für mich, ich sag mal, das Training der Emotionen, was meiner Ansicht nach in unserer Gesellschaft keine Möglichkeit hat, trainiert zu werden. Wir trainieren Muskeln, aber wir trainieren keine Emotionen. Wir haben keine geschützten Räume, in denen wir Emotionen trainieren können. Das biete ich in kleineren Workshops immer wieder an, also in eine bestimmte Emotion reinzugehen, wieder rauszugehen, in eine andere reinzugehen, und dann merkt man, es ist auch ein Muskel und ich bin nicht meine Emotion, ich muss mich damit nicht identifizieren, ich kann dann auch wieder rausgehen. Also es sind Workshops, die es für nicht unbedingt für Schauspieler gibt, sondern einfach um, wie eben im Fitnessstudio, einfach einen Raum zu haben, mit Emotionen ein bisschen zu üben.
Sehr interessanter Aspekt. Mhm. Du bist in Bad Hersfeld bei den Domfestspielen natürlich auch schon gewesen, hast eine enge Beziehung zu Bad Hersfeld. Und jetzt gibt es etwas ganz Besonderes in Bad Hersfeld, nämlich das Zuse-Haus, wo du auch dich sehr engagierst. Jetzt fragt man sich zuerst mal, das Zuse-Haus, der Name kommt mir bekannt vor.
Das heißt nur das Zuse.
Oder das Zuse. Ja. Ne? Das Zuse. Ja. Und zwar ist es zu Ehren von Konrad Zuse, mhm, geboren 1910, der um die 1940 den ersten Computer tatsächlich erfunden hat. Und dort in der Nähe, in Hünefeld, ist er, glaube ich, auch verstorben. Er hat eine Zeit lang in Bad Hersfeld gelebt und auch gearbeitet.
Es sind genau in diesem Gebäude, im Zuse, das ist eine Veranstaltungshalle, aber auch eigentlich ein Museum zu Ehren von Konrad Zuse.
Genau.
Genau dort sind die ersten serienmäßigen Computer praktisch übers Band gelaufen, in diesem Gebäude, das man da jetzt sieht. Das sind so Malereien von Konrad Zuse.
Weil er hat dann, gegen Ende hat er viel gemalt auch.
Ja, ne? Genau.
Ganz faszinierend, wenn man sich überlegt, dass dort der
Computer... Dass ein Deutscher, ja, muss man dazu sagen, ein Deutscher den Computer erfunden hat. Das wissen die wenigstens. Als ich zu den Festspielen nach Hersfeld kam, übrigens in der Halle damals, haben wir Hexenjagd, die Proben gehabt. Und es ist in der Zwischenzeit umgebaut worden. Mhm. Was wollte ich gerade sagen?
Als ich dahin kam, ins Zuse-Haus nach Bad Hersfeld, habe ich da geprobt. Zuse, Konrad Zuse.
Ich habe gerade den Faden verloren.
Das macht doch nichts. Das macht doch nichts. Überhaupt nicht. Das nehmen wir sportlich.
Ja, ja, das nehme ich auch sportlich, aber es war, glaube ich, was Wichtiges.
Überleg noch mal kurz, du kannst es gleich noch mal sagen, weil über Sport müssen wir jetzt auch noch reden.
Okay.
Bevor wir das tun, beobachten wir aber erst einmal eine Olympia-Hoffnung aus dem Norden beim Training. Philipp Eggers.
Dieser olympische Geist, so wie man sich vorstellt, das ist etwas, was ich dabei, glaube ich, sehr, sehr spüre. Und natürlich dann auch die Motivation. Ne? Also wenn man sich sein Ziel die ganze Zeit vor Augen hält, das motiviert ja auch ungemein.
Jo, 14:0.
Sie trainiert 6 Tage pro Woche, manchmal morgens und abends. Denn Alina Ammann will endlich zu den Olympischen Spielen. Ein Ziel, das sie letztes Jahr fast erreicht hätte, bis eine Hüftverletzung alle Träume zerstört. Die Spiele musste sie im Fernsehen verfolgen.
Zu dem Zeitpunkt lag ich mit Corona im Bett, also von daher hatte ich die Zeit, das zu verfolgen und habe mich dann auch gefreut, dass ich dann so eine Begleitung hatte. Ich habe nicht nur Leichtathletik geguckt, ich habe viele andere Sportarten geguckt, weil ich dann mittlerweile auch andere Sportler und Sportlerinnen kenne und habe total mitgefiebert. Ich habe aber auch Leichtathletik geguckt, weil ich dann ja doch interessiert bin und mitfiebern kann. Und ich glaube, dadurch, dass zwischen der Verletzung und Olympia so ein großer zeitlicher Abstand noch war, hatte ich auch in der Zeit Zeit, das quasi damit abzuschließen und zu verarbeiten.
Die Leidenschaft für die Leichtathletik. Mitgegeben hat ihr das Papa Michael, der heute auch ihr Trainer ist.
Wenn wir so Städtereise machen mit den Kindern, waren wir in Barcelona. Ich sage, Olympiastadion, Olympiaberg, lass uns da mal rein. Tür war auf, wir wieder rein. Und dann sagte Alina, Papa, guckt sich die Ringe an. Unter diesen Ring möchte ich mal laufen.
Erste Erfolge erzielt sie im Crosslauf, spezialisiert sich später auf den 800-Meter-Lauf.
Ja, genau.
Und macht vor 1,5 Jahren deutschlandweit auf sich aufmerksam. Bei den deutschen Meisterschaften in Kassel. Als Außenseiterin bleibt sie lange in Schlagdistanz zur Spitze. Bis zum Schlusssport, ihrer Spezialität.
Und jetzt kommt Alina Ammann ganz außen. Wer gewinnt das Ding hier? Kolberg, Hering oder Ammann? Es wird eine Millimeterentscheidung zwischen diesen dreien. Und am Ende hat die Außenseiterin die Nase vorn. Es ist doch Wahnsinn.
2:01, ihre Bestzeit. Ein halbes Jahr später holt sie auch noch die deutsche Hallenmeisterschaft. Paris scheint zum Greifen nahe. Doch so wie dann im April werfen Verletzungen und Infekte sie immer wieder zurück. Neben ihrem Trainingspensum studiert sie in Hamburg Psychologie. Mutet sie sich für den olympischen Traum etwa zu viel zu?
Ich habe mich schon gefragt, wieso kann ich die Belastung nicht so wegstecken? Also auch nicht so wie andere, beziehungsweise wieso bin ich so verletzungsanfällig? Woher kommt das? Liegt das daran, dass ich irgendwie zu viel mache, zu viel Stress habe?
Alina hat ein relativ gutes Körpergefühl. Also sie merkt, wenn was unterschiedlich ist. Nur manchmal gibt sie es nicht früh genug zu und trainiert dann noch drauf.
In diesem Jahr hat sie die Hallensaison ausgelassen. Lieber einmal in Ruhe richtig gesund werden. Doch ab jetzt will die 27-Jährige das Fundament legen. Denn ihr Ziel ist klar.
Nachdem ich dann gemerkt habe oder mir eingestehen musste, dass es dieses, also letztes Jahr dann mit Olympia nichts mehr werden wird, habe ich auch gesagt direkt, oder haben wir auch als Team gesagt, so die nächsten Olympischen Spiele sind dann so das große Ziel.
Also da wird wirklich so ihr Lebenstraum in Erfüllung gehen, das weiß ich.
Es ist ihre wohl letzte Chance.
Ich glaube, wenn man so sportbegeistert ist, dann ist Olympia einfach das Nonplusultra.
Auf den sportlichen Lebenstraum.
Klasse, wenn man an so einem Traum dranbleibt und wirklich dafür arbeitet. Wie schnell waren deine besten 800 Meter? Du bist ja sehr sportlich gewesen, auch in der Jugend gerade. Ne?
Ich weiß nur meine Schülerzeit, das war 2019. Und bei 400 Hürden 65. Das
ist stark.
Das war für meine Anfänge gar nicht so übel.
Ja, da würde ich hechelnd hinterher, also abgeschlagen hinterherkommen nur. Mhm. Du machst Yoga zu Hause, Reiten hast du auch eine Zeit lang gemacht, ne?
Das ist eigentlich eher meine Tochter. Ich finde es schön, aber ich habe sehr großen Respekt vor den Tieren. Und ich zähle das Reiten doch eher zu den riskanteren Sportarten. Und da ich, sage ich mal, mein Körper
ist dein Potenzial natürlich
für meinen Job, da bin ich immer sehr vorsichtig.
Musst du so als Mensch, als Typ immer so ein bisschen in Bewegung sein, dass du was tust, dass du dich auch mal auspowerst?
Im Grunde schon, aber ich habe es etwas vernachlässigt in der letzten Zeit. Das gehe ich jetzt wieder an, wo ich mehr Zeit habe. Hoffentlich ein bisschen mehr Zeit habe.
Sag mal, gibt es eigentlich einen Unterschied? Du als Österreicherin, die in Deutschland lebt, gibt es einen Unterschied in der Mentalität zwischen Österreichern und Deutschen?
Was für eine Frage. Das sind Welten.
Ach so. Wir machen noch mal eine neue Sendung.
Ich glaube, das wäre eine gute Idee.
Ich habe das Gefühl, Österreicher sind manchmal so ein bisschen. Die lassen auch mal fünf gerade sein.
Ja, ich glaube schon. Sie nehmen sich selbst auch meistens nicht so wichtig. Also der Humor ist ihnen sehr wichtig. Sie nageln andere nicht so sehr auf Aussagen fest, sondern sagen, okay, reden wir morgen weiter.
Reden wir morgen weiter. Elisabeth, okay. Die Zuse für dich, ganz wichtig, selbstverständlich. Besuchen Sie die Zuse und natürlich ab morgen Dr. Mertens. Morgen kommt übrigens Jakob Botton zu uns. Er ist YouTuber und beschäftigt sich mit spannenden Innovationen, die unser Leben besser machen. Morgen.